Herzlich willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde der gepflegten Unterhaltung, was in diesem Fall offensichtlich auch eine eingesungene Titelmelodie einschließt. Herzlich willkommen also beim M-Atlas auf dem Blog Schematze. M-Atlas, da werdet ihr euch sicherlich fragen, was soll das sein? Der M-Atlas, den habe ich mir neues Jahr, neues Glück, neues Format gerade ausgedacht. Und zwar werde ich da in unregelmäßiger Reihenfolge von Städten, von Regionen, von Ländern berichten. Immer aus einem subjektiven Blickwinkel natürlich, also nicht gerade den Wikipedia-Eintrag vorlesen, verbunden mit ein paar Tipps. Um das tun zu können, muss ich natürlich an dem Ort auch selbst gewesen sein. Und weil ich es mir nicht bei der ersten Folge jetzt schon künstlich schwer machen wollte, werdet ihr heute etwas über Tokio erfahren. Surprise, surprise. Gut, da gibt es sicherlich einige unter euch, die jetzt sagen, oh nein, nicht schon wieder Tokio. Jetzt bist du, nämlich ich, schon so oft in Tokio gewesen und ich, nämlich ihr als Hörer, vielleicht noch gar nicht. Oder wenn ihr nach Tokio kommt, dann nur für ein, zwei Tage, weil ihr danach eine Rundreise durch ganz Japan machen werdet. Dem möchte ich jetzt hiermit nämlich auch Rechnung tragen, denn es soll diesmal nicht darum gehen, alles über Tokio in 3 Stunden, sondern umgekehrt, 3 Lieblingsorte in weniger als 1 Stunde in Tokio. Also wesentlich weniger als 1 Stunde. Ich möchte unter 20 Minuten, ich habe einen Ehrgeiz, 2019 der neue Ehrgeiz, was ich mir vorgenommen habe, unter 20 Minuten zu bleiben bei meinem ersten Podcast. Mal sehen, ob es funktioniert. Die 3 Lieblingsorte, die ich euch hier vorstellen möchte, sind Nummer 1, ein Park, der nicht nur durch seine Schönheit bezaubert, sondern in dem man auch durch Beobachtung und Nachahmung irgendwie den Einheimischen näher kommen kann. Dann ist das zweitens ein Ort sehr weit oben, der deshalb einen entsprechenden Überblick erlaubt über die wahre Struktur dieser Stadt. Und drittens ist das ein Ort unter der Erdkrume, unter dem Asphalt, an dem es wimmelt. Los geht's mit meinem ersten Lieblingsort. Nummer 1, das ist der Shinjuku Gyoen, der Park in Shinjuku. Ich war das erste Mal gleich bei meinem ersten Tokio-Besuch dort und war im Oktober total überrascht, was ich da für eine Geräuschkulisse vorgefunden habe. Ich habe euch das mal aufgenommen hier aus dem Oktober. Das kann man im Hintergrund, ich hoffe, das funktioniert technisch, kann man im Hintergrund mithören. Und ihr hört selbst, da gibt es seltsame Schreivögel, also ein ziemlich tropisches Feeling. Dieser Park besteht aus 3 prinzipiellen Teilen. Es gibt einmal den japanischen Garten, relativ zu Anfang, wenn man reinkommt. Dann den englischen Landschaftspark, das sind hohe Bäume mit weiten Rasenflächen in der Mitte. Und am Ende des Parks sozusagen einen französischen Garten mit Rosen und Platanen, 2 parallelen Platanenalleen, wo die Japaner immer schön das herabgefallene Laub fotografieren im Oktober, November. Es kostet Eintritt, 200 Yen, das sind so, wie viel sind das? 1,70 Euro, also nicht besonders viel. Und es ist sehr viel los, normalerweise. Alle Touristen müssen dahin. Es gibt Schulklassen unter der Woche, die da irgendwelche Spiele und Zeichnungen und Natur kennenlernen machen. Es gibt Menschen, die ihr Picknick abhalten. Manche, die Touristen, die wenig Zeit haben, rennen direkt durch den Park und immer knipsen. Und manche verbringen auch viel Zeit da, denn man kann auch viel Zeit an ruhigen, netten Orten im Park verbringen, wenn man ihn ein bisschen besser kennt. Wiederum andere, und darum soll es jetzt gehen, deswegen Kennenlernen der japanischen Eigenheiten. Wiederum andere haben einen Auftrag, eine Mission. Ihr könnt sie an 4 Utensilien erkennen, ihr müsst also immer durchzählen. Utensil Nummer 1, Schlapphut, irgendwas gegen die Sonne. Nummer 2, eine Kamera mit einem riesigen Objektiv, ganz wichtig. Nummer 3, ein Stativ, weil die Kamera natürlich viel zu schwer ist, um sie gerade zu halten, wenn man damit fotografieren möchte. Und Nummer 4, Trekkinghosen mit Knieschonern, wie ein Fliesenleger. Alternativ kann es auch ein Klappstuhl sein, je nachdem, wie die Mission beschaffen ist. Das war auch jetzt gleich bei meinem ersten Besuch, habe ich nämlich diesen Typus kennengelernt, als ich eine Blüte fotografieren wollte. Ich bin da einen Weg lang gegangen, da war eine schöne Blüte, da war aber gerade jemand davor, ein Mensch mit diesem Schlapphut und Stativ etc. pp. Und hat da versucht, die Blüte zu fotografieren. Und da habe ich mir gedacht, naja, macht ja nichts, da wird der jetzt in einer Minute fertig sein. Und dann drehe ich noch eine kleine Runde und dann werde ich das halt tun, werde ich aber schnell da fotografieren. Zwar ich in, na, also mindestens 15 Minuten hat das gedauert, da war ich wieder da und er stand immer noch da. Kann sein, jetzt ist das Licht irgendwie anders gefallen. Ah, da hat sich eine Biene niedergelassen auf der Blüte. Oder vielleicht kann man das doch hoch, kann quer oder mit etwas weniger Tiefenschärfe machen oder mit etwas mehr. Und es ist jedenfalls, ist mir da schon klar geworden, gleich beim ersten Mal, diese Leidenschaft, diese Detailfreude, diese Hingabe, Dedication, das ist wirklich, das ist japanische Tradition. Das hat was mit dem Streben nach Meisterschaft zu tun, aber es hat auch was mit der Begeisterung für die kleinen Dinge zu tun. Gleichzeitig also Enthusiasmus und Freude, aber es kann natürlich auch bedeuten, dass wenn man zu stark sich reinkniet in eine Sache, dass das sogar ein bisschen selbstzerstörerische Elemente annehmen kann. Für mich persönlich war das ein tolles Erlebnis, weil ich gemerkt habe, gleich zu Anfang, ha, hier bin ich Nerd, hier kann ich sein. Ja, also ich kann mit Knieschoner fotografieren. Immer wenn es darum geht, sich besonders intensiv für eine Sache zu interessieren, werdet ihr in Tokio garantiert auf andere Leute treffen, die das ebenfalls tun. Es gibt nichts, wofür sich die Japaner nicht interessieren und es gibt nichts, wo es keine Freaks gibt. Mein Tipp, um sich ein bisschen in sozusagen in diese Sache reindenken zu können, ist das, wo gar nicht so viele Touristen langkommen, im Shinjuku-Gyoen. Nämlich der Ententeich in der Nähe des Okido-Gates. An diesem Teich, da hat man den besten Blick auf die Mandarinenten oder auch andere Zugvögel, die aus dem Norden kommen und da Station machen, weil das so ein bisschen abgelegenerer Teil ist. Und da werdet ihr immer Menschen finden, die in Tarnklamotten im Gebüsch hocken, gern auch nicht mit Knieschonern, sondern da gerne mit dem Klappstuhl und versuchen, die Enten auf der anderen Seite des Teichs zu fotografieren. Also, das ist wirklich, es ist beeindruckend, es ist toll irgendwie. Und so langsam kommt man auch selbst in die Geschichte rein, stellt sich dann auch dahin und versucht dann auch da die Enten zu fotografieren. Je nach Saison gibt es aber auch immer irgendwas anderes. Zum Beispiel im Oktober so den herbstblühenden Kirschbaum, Prunus subhirtella autumnalis. Werdet ihr auch eingezeichnet finden auf dem Parkplan, aber ihr kommt sowieso dran vorbei. Dann gibt es im Sommer die Rosenblüten, Frühjahr natürlich Sakura-Kirschblüte, im November die Chrysanthemenausstellung, also immer Blütenwunder und Menschen, die die Blüten bewundern. Der Shinjuku-Gyoen, mein Tipp Nummer 1. So, jetzt die Nummer 2, der Ort weit oben. Das ist eigentlich kein großer Geheimtipp, sondern es handelt sich um den Rathausturm. Auf gut Japanisch auch auf den ganzen Schildern hingewiesen als Tokyo Metropolitan Government Office. Das sind zwei große Hochhäuser. Man kann also oberirdisch hingehen, über die Straßen, aber man kann das auch, und das ist jetzt meine Empfehlung, unterirdisch tun, vom U-Bahnhof Shinjuku aus. Das sind Rollbahn, Transportbänder sozusagen, so wie am Flughafen, wie kann man da lang gehen. Aber anders als am Flughafen sind das jetzt nicht metallene Rolltreppen, also Rollbahnen, flache, sondern die bestehen aus dickem Gummi. Das heißt, wenn man da lang geht, dann federt das immer so. Das macht also sogar noch Spaß. Der Rathausturm kostet keinen Eintritt, man muss nur in der Schlange warten. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. So zu den normalen Zeiten. Und die schönste Zeit ist, wenn es noch hell ist, aber dunkel zu werden beginnt. Also das ist im Sommer etwas später als im Winter logischerweise. Wobei ihr immer beachten müsst, das werdet ihr aber gleich am ersten Tag rausfinden, die Japaner haben sich dafür entschieden, ihre Zeitzone sehr stark nach vorn zu verschieben. Das heißt, von der Uhrzeit her wird es im Sommer sicherlich um 3 Uhr morgens hell. weil man mehr an den anderen Zeitzonen, es ist ja Insel im Pazifik und man wollte ein bisschen näher an den anderen Zeitzonen in Korea und China drin sein. Was sieht man dann von oben vom Rathausturm? Man sieht ein Häusermeer bis zum Horizont in alle vier Richtungen. Das ist auch kein Wunder, denn der Großraum Tokio hat immerhin 35 Millionen Einwohner. Es sind relativ wenige für diese große Stadt, relativ wenige Hochhäuser darunter. Hat natürlich was damit zu tun, dass es immer mal Erdbeben gibt in Tokio und dass diese Hochhäuser auf Felssockeln stehen, die erdbebensicher sind. Also nur da sind diese ganz hohen Häuser gebaut worden. Dazwischen, schon relativ nahe der Innenstadt, findet ihr erstaunlich kleine und niedrige Häuser, dicht bebaut, verschachtelt. Und das ist das eigentlich Typische an Tokio für mich. Das heißt, enges Zusammenleben und dann eben auch Rücksicht nehmen in dieser engen Gemeinschaft in den Stadtvierteln. Das typische Tokio in dieser Form, so wie ihr es von oben sehen könnt vom Rathausturm, das findet ihr auch, und das ist mein zweiter Tipp sozusagen neben dem Besteigen des Rathausturms, wenn ihr die Mangas oder eher Graphic Novels von Jiro Taniguchi lest. Jiro Taniguchi hat mehrere Bücher veröffentlicht und zwei davon gefallen mir in diesem Zusammenhang besonders gut. Die sind beide bei Carlsen erschienen. Ich werde das auch nochmal draufschreiben auf dem Blog. Das eine Buch heißt Der Gourmet und das andere Der spazierende Mann. Und wer Sinn für das Ruhige, das Unspektakuläre hat, tatsächlich das echte Tokio, wer Tokio kennt, wird wahnsinnig viel da wiederentdecken in diesen Büchern und sich jetzt zumal im winterlichen Deutschland nach Tokio zurücksehnen. Wer es nicht kennt, bekommt einen Einblick, der weit davon entfernt ist von dem, was man allgemein unter Tokio immer hier so liest, nämlich crazy, aufgedrehte Cosplayer oder seelenlose Workaholics, sondern da ist ganz viel Poesie, Detailreichtum und unspektakuläre Ruhe drin. Natürlich gibt es aufgedrehte Cosplayer und Workaholics in Tokio, selbstverständlich. Aber so von in seinem Relief, möchte ich mal sagen, ist Tokio für mich tatsächlich eher ruhig. Es gibt keine Großstadt, die ich auf der Welt besucht habe, die so viel Ruhe bietet wie Tokio, relativ nah von den großen Geschäftszentren entfernt. Jetzt kommt gleich Nummer 3. Nummer 3 ist der Ort unter der Erdkruste. Es geht um die Depachika. Depachika ist eingejapanischt von Department Store, mit anderen Worten Kaufhaus. Es gibt ein knappes Dutzend große bis riesige Kaufhäuser in Tokio, gern auch mal mit 14 Stockwerken und oben einem Dachgarten drauf und eine mir unbekannte Zahl kleiner Depachikas. Das Tolle bei diesen Depachikas ist, dass man trockenen Fußes von der U-Bahn einkaufen kann, aber richtig einkaufen kann. Das ist also immer im Untergeschoss, minus 1 oder minus 2, da findet ihr Food Courts. Aber nicht so, wie man sich das bei uns vorstellt, sondern es ist unübersichtlich. Es sind kleine Stände, es ist ein bisschen wie ein Markt. Verschiedenste Produkte, vier verschiedene Kategorien, sind da immer japanische Sauer Sachen, sag ich mal, sauer und würzig, also nicht süß. Und westlich sauer und würzig, also Wurst, Käse, bei den japanischen Sachen Tempura, Sushi, alles Mögliche. Und dann gibt es noch beide Varianten, westlich und japanisch, auch noch in süß. Bei den westlichen sind dann bekannte Patissiers da, das sind also Stände von Pierre Hermé, von Le Nôtre, von allen möglichen bekannten Namen und entsprechend auch bei den japanischen ganz großartige japanische Süßigkeiten, die es da zu kaufen gibt. Und zwar alles im Übermaß. Ja, also die größte Depachika, das ist Tobu, also nur von der Anzahl der Stände her, Tobu in Ikebukuro hat, glaube ich, 300 Stände. Und der poscheste und die Depachika, die ihr, wenn ihr nur eine besuchen könnt, vielleicht aufsuchen solltet, ist der Isetan in Shinjuku. Ich war dort und zwar auch bei meinem ersten Besuch. Mein erster Tag nach dem Flug natürlich gestresst, müde, Jetlag, und dann bin ich da reingegangen und es war überwältigend, wahnsinnig viel, was man da gesehen, gehört, gerochen hat, und total voll und auch so gestaltet, ich hatte fast das Gefühl, es ist absichtlich so gestaltet, dass man sich ein bisschen verläuft, dass man also sozusagen den Überfluss über dieses Labyrinth noch mal stärker zu Gemüte geführt bekommt. Aber eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und großartige Sachen, die man da kaufen kann oder sich zumindest auch erstmal anschaut. Wenn ihr, das ist mein Tipp Nummer 3, wenn ihr es etwas ruhiger angehen wollt zu Anfang, geht nicht gleich in den Isetan, sondern fahrt nach Shibuya und geht da in die Depachika Shinkyu Hikarie. Auch wegen der Baustelle oben ist es da immer deutlich leerer und man bekommt einen super Überblick bei fast genauso tollen Ständen. Also Hikari Shibuya für den ruhigeren Einstieg in die Depachika-Welt. Das war's. Podcast Nummer 1 ist zu Ende. Der M-Atlas Tokio für Kurzbesucher. Und zum Abschluss singen wir nochmal zusammen das Lied. Wir klatschen aber nicht auf 1, sondern auf 2. Ja, also jetzt nicht, sondern. So, das war's. Dankeschön und bis zum nächsten Mal, hoffentlich jedenfalls.